Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 118. Evil Dead ist wieder da. Allein der Name reicht aus, um mehr als nur unser Interesse zu wecken. Die Urgesteine Sam Raimi und Bruce Campbell halten da auch noch ihre Hand über die ganze Sache. Da kann doch eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. Wir sprechen heute über Evil Dead Rise. Viel Spaß bei der Folge 118. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich auch heute das zweite Rad am Horrorversum-Wagen. Hallo Cedric. Ein Wagen hat eigentlich immer vier Wägen. Ein Wagen hat eigentlich immer vier Räder, meine ich. Aber ein Wagen hat eigentlich immer vier Wägen. Aber keine Ahnung warum. Wir haben nur zwei Räder. So.
Können wir ein Motorrad sein?
Ja, dann hätte ich sagen müssen, ich begrüße das zweite Rad am Horrorversum-Motorrad. Ja.
Apropos Motorrad, ich muss es jetzt mal sagen, ich bin gestern von der Arbeit heimgefahren und hat mir eine entgegengekommen, der einen Motorradhelm angehabt oder aufgehabt.
Saß er beim Auto.
Eine Lederkombi, volle Montur und ist gefahren auf einem E-Scooter. Also diese Schaltteile, die überall in der Stadt rumstehen.
Ey, als Kind bin ich mit dem Mountainbike auch mit dem Motocross-Helm gefahren. Das war irgendwie cool, ich weiß nicht warum.
Als Kind, Alter, das war ein erwachsener Mensch. Ey, ohne Mist, entweder du bist Stuntfahrer und springst jetzt über 10 Autos mit dem Ding oder du verpisst dich einfach und gehst nicht so außer Haus, Alter. Ohne Mist, ich wusste nicht, soll ich jetzt das Lenkrad rüberziehen?
Soll ich seinen Helm testen?
Soll ich mal schauen, was die Lederkombi ab kann, wenn es dich über die Straße schleift? Auf dem scheiß E-Scooter,
Alter. Ja, okay, das ist ein bisschen peinlich, ja.
Das ist nicht nur ein bisschen peinlich, das ist so peinlich, keine Ahnung, das ist nützlich wie ein Arschloch hier und ich zeige gerade auf meinen Ellbogen.
Ja, okay.
Da habe ich jeglichen Glauben an die Menschheit verloren. Da habe ich mir gedacht, sag mal, ja, hast du ein Ei im Wandern?
Ja, das geht mir aber auch, also mir geht es auch öfters mal so, dass ich mir denke...
Wieso, warst du das oder was? Aber,
na, manchmal denke ich auch, irgendwie, irgendwas läuft doch verkehrt, aber ich habe jetzt keine genaue Situation, die ich benennen kann, aber ich glaube, es geht oft Leuten so, dass sie Sachen sehen, wo sie sich denken, ey, was ist denn jetzt schon wieder los?
Ja, ich habe heute zum Beispiel auch Pfand weggegeben, als alter Pfandpirat, im Supermarkt an diesen Leergutautomaten und wollte diese scheiß Heinekenflaschen da reinstecken und in dem Supermarkt habe ich es auch gekauft, hat der Automat nicht angenommen. Ja. Und da stand hinter mir schon einer, der kam halt rein, so ein älterer Herr und der war schon so ungeduldig, also der hat mir schon so in den Nacken geatmet, wo ich mir gedacht habe, Alter, ey.
Kennst du es, wenn dann schon jemand so lang, so ausatmet, so laut, so.
Ja, ich hab schon Angst gehabt, dass das der Tod ist und der holt mich jetzt so. Das ist, vor allem, der kam auch immer näher, so, keine Ahnung. Er hat nur noch gefehlt, dass er mich angreift.
Oder dass dann, er seine Hand nimmt und deine Hand berührt und die Pfandflasche gemeinsam mit dir reintut.
Dann sagt er irgendwann, ja, die nimmt er nicht. Und dann sage ich, ja, ich hab's ja hier gekauft, also ich bringen den Automaten schon dazu, dass er es nimmt. Ich habe es nur zweimal probiert, er hat es dann genommen und dann habe ich es der Kassiererin
gegeben. Ich habe aber auch eine gute Pfandgeschichte.
Aber ich will nur noch sagen, dann hat der Typ mir erklärt, warum diese Heinekenflaschen genommen wurden.
Warum?
Und hat mir dann auch eine Story erzählt, dass es mittlerweile 800 verschiedene Bierflaschenarten in Deutschland gibt. Und was weiß ich was. Und das, kennst du solche peinlichen Momente, wo du eigentlich dem nicht sagen willst, der ist mir scheißegal und willst aber auch nicht einfach nur weggehen oder dich wegdrehen und du musst dann so gezwungenermaßen so einen kurzen Smalltalk führen und da sagst du dann immer so, ja, klar, die haben ja sonst nichts zu tun. Und dann hat er irgendwann gedacht, gesagt, ja, der hat sich mal damit sehr lange Zeit beschäftigt und hat es so halb studiert mit den verschiedenen Flaschen. Da habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn bei dir im Leben verkehrt? Bist du der Vater von einem E-Scooter-Fahrer oder was?
Ja, ich habe aber auch eine geile Pfandgeschichte. Was mir mal passiert ist, ist, ich hatte einen Kasten Corona, also da gibt es ja auch wirklich als Kasten. Ich hatte einen Kasten Corona und der war halt irgendwann leer und ich wollte den auch abgeben am Pfandautomaten. Und ich gehe in den Laden, in dem Supermarkt, in dem ich ihn gekauft habe und gehe da rein und ich schiebe den Kasten mit den 20 Flaschen oder wie viel auch immer da drin sind, unten rein, wie man das halt macht. Und dann zeigt er mir aber auf dem Display so, was weiß ich, ganz links oben und irgendwo rechts unten zwei rote Punkte an. Also genau da, wo die Flaschen sind. Das sind praktisch Punkte und dann zeigt er dir an, die zwei Flaschen stimmen nicht oder nimmt er nicht, was auch immer. So, dann Kasten kommt wieder raus. Ich schaue halt, okay, was links ganz oben, was ist das, keine Ahnung. Probier es halt einfach nochmal, schieb rein, dann zeigt er mir irgendwelche anderen Flaschen als rote Punkte an. Denke ich mir, sag mal, was ist denn jetzt das Problem? Tue ich wieder raus, dann schaue ich, ja, ist an der Flasche irgendwas, kann man da irgendwie das Etikett oder ist da irgendwas, keine Ahnung. Das sind alles die gleichen Flaschen gewesen. Schieb den Kasten wieder rein. Willkürlich an irgendeinem anderen Punkt waren dann die Punkte weg, aber dann wieder andere dort. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht der Ernst sein, weil der nimmt halt den ganzen Kasten nicht. Dann habe ich die einzelne Flasche gedacht, weißt du was, leck mich am Arsch. Ich tue jetzt jede Flasche einzeln rein und den Kasten ohne Flaschen rein. Dann tue ich eine Flasche rein, die nächste Flasche rein. Alle Flaschen einzeln hat er easy genommen. Dann waren die Flaschen alle drin. Dann nehme ich den leeren Kasten, schiebe den leeren Kasten unten rein und dann steht auf dem Display, Kasten kann nicht ohne Flaschen angenommen werden. Ja, dann hatte ich einen leeren Kasten. Ja, den musste ich dann auch irgendeiner Frau geben, die da drin dann gearbeitet hat und gesagt hat, ja, ich kann den eigentlich jetzt nicht mehr annehmen, aber ja, hat sie dann aber dann doch genommen. War auch eine ziemlich lustige Geschichte.
Diese Pfandgeschichte, ja. Das ist eine Ending-Story. Ich habe auch mal Dosen gehabt. Weiß gar nicht, woher das die waren. Ich glaube aus Österreich. So Radler-Dosen. Und da war kein Pfandsymbol drauf. Und kennst du das, wenn du jetzt als deutscher Staatsbürger dir denkst, so scheiße, ich habe jetzt hier eine Dose und da ist kein Pfandsymbol drauf. Was mache ich denn? So, wenn man völlig schockiert ist, dass es außerhalb in dieser großen, weiten Welt, dass es da noch Dosen gibt, die man einfach wegschmeißen kann. Ja.
Was?
Wenn man es ja dann wirklich wegschmeißt, wie verboten das sich anfühlt, wie man sich denkt, Alter, verstoße ich jetzt hier gegen das Gesetz? Oder
kann ich dafür eingesperrt
werden? Holen die mich jetzt? Muss ich das zahlen? Ja. Bin ich jetzt ein Umweltschänder?
Was mich mal echt schockiert hat fast, war, dass Saftflaschen mittlerweile ja auch Pfand haben. Was echt verrückt ist, also so Glasflaschen, wo oft mal so Saft oder sowas drin ist, auch die haben mittlerweile ein Pfandsymbol drauf. Das heißt, das fühlt sich auch irgendwie falsch an, eine Orangensaft-Glasflasche in den Pfandautomaten zu tun. Und die nimmt er an und ich denke, ist ja verrückt.
Aber Flasche ist doch Flasche, oder? Hey, damit kennen sie dich auch,
oder? Ja, ist ja. Oder auch Plastikflaschen. Vielleicht sind es keine Glasflaschen, sondern ja, Plastikflaschen.
Auch die Joghurtbecher oder so Joghurtgläser, die kannst du auch abgeben. Also nicht, dass du jetzt da deine Fruchtzweige da reinschmeißt, aber diese, was ist denn das, Almigurt?
Das ist doch der volle Pfand-Talk hier, oder?
Ja.
Das kriegt man, wenn man den Podcast gehört hat. 3,26 Euro, kennst du, wenn solche Zahlen dabei rauskommen? Ja.
Irgendwie müssen wir an die Scheiße kommen. Oder kennst du das auch, wenn man seine eigenen Pfandflaschen in den Automaten packt und aus dem Automaten stinkt?
Ja.
Und dann läuft dann noch irgendwas über die Hand und man denkt sich, war das jetzt aus meiner Flasche oder ist das einfach in dem Automaten hier?
Und wenn die eine Flasche, die er einfach nicht annehmen will, wenn man die dann einfach neben dem Pfandautomaten irgendwo hinstellt, schaut, ob irgendjemand schaut und einfach wieder geht.
Ja, der Boden vor dem Automaten schon so klebt, Alter.
Boah, das ist echt ekelhaft. Ja. Ja gut, da haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Dann würde ich sagen, ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt da den Bogen zu Evil Dead Rise bekommen, aber ist ja egal. Ja, gibt keinen Übergang. So, wir sprechen heute nämlich über Evil Dead Rise. Der neue Tanz der Teufel-Film, wenn man so will, auch von den Machern, die sind ja da auch mit dabei. Ich habe es in der Einleitung gesagt, dass nämlich sowohl Sam Raimi als auch Bruce Campbell, also sowohl der Erfinder von Tanz der Teufel, wenn man so will, der die Tanz der Teufel-Teile Regie geführt hat, als auch der Ash Campbell, also der Bruce Campbell, der den Ash eben spielt. Sowohl die beiden haben eben auch da ihre Hand drüber gehalten, als Executive Producer waren die da tätig. Also das ist auf jeden Fall schon mal cool. Da weiß man, hey, das sind die Schöpfer von Tanz der Teufel mit dabei. Das ist cool.
Ist Sam Raimi?
Ash Williams heißt er übrigens, nicht Ash Campbell. Warum ich auch mal das jetzt gerade gesagt habe. Bruce Campbell heißt der Schauspieler und Ash Williams.
Aber dieser Tappert ist doch
der ist auch mit dabei. Der ist, glaube ich, der reine Produzent.
Der Robert G. Tapper.
Genau, der war ja auch schon bei den ersten Tanz der Teufel dabei. Und der ist, glaube ich, normaler Produzent. Und Bruce Campbell und Sam Raimi, Executive Producer. Was auch immer da der Unterschied ist und was auch immer die tun.
Keine Ahnung, ich bin der CEO von meinem eigenen Zimmer.
Ist ja auch scheißegal. Aber die haben da auf jeden Fall was damit zu tun gehabt, sage ich jetzt mal. Und Regie hat aber geführt ein irischer Filmemacher, Lee Cronin.
Das ist sicherlich ein Kobold.
Ein irischer Kobold. Und das ist tatsächlich sein zweiter Langfilm, wenn man so will.
Hat er rote Haare gehabt?
Das weiß ich nicht. Aber der hat 2019 einen Film gemacht. Sein erster Film, der hieß The Hole in the Ground. Da hat er Regie und Drehbuch gemacht. Und 2023 sein zweiter Film mit Evil Dead Rise. Regie und wie Drehbuch.
Gold hat er für den Film bekommen?
Regie und Drehbuch. Ja, habe ich ja verstanden.
Kobold.
Ja. Regie und Drehbuch, nicht verkehrt. Kann man nichts sagen. So, der Film ist aus dem Jahr 2023. Also ganz brandaktuell, ja, hat große Erwartungen geweckt, ne? Weil man ja immer so bei Tanz der Teufel sich gleich denkt, oh, das ist hoffentlich geil. Und auch
ich kann mal sagen, wir hatten auch vor, da ins Kino zu gehen.
Nee, ich weiß, das haben wir irgendwie verkackt, jetzt haben wir auf der...
Ja, weil
wir
nichts auf die Reihe kriegen.
Auf der Heimkino. Ja, stimmt, weil wir nichts auf die Reihe kriegen.
Sehen wir, nennen wir das Kind beim Namen, wir sind in solchen Sachen, sind wir die vollen Versager.
Nennen wir das Kind beim Namen, wir sind einfach in diesem System so integriert, dass wir einfach fast nicht rauskommen.
Ich bin gemacht für ein Leben auf der Couch.
Tanz der Teufel, der erste Teil 81, nur Vollständigkeit halber, zweite Teil 87, der dritte Teil Armee der Finsternis 92 und dann gibt es noch die Ash vs. Evil Dead Serie und 2013 kam nochmal Evil Dead, den ich übrigens sehr, sehr geil fand und jetzt...
Den ich übrigens noch nicht.
Den ich nicht sehen möchte. Und jetzt hier, 2023... Kommt noch mal einer. Evil Dead Rise. Und über den sprechen wir heute. So. Hast du noch irgendwas zu sagen über deine Evil Dead Karriere oder irgendwas über Tanz der Teufel oder sonst was? Sonst haue ich hier raus, was in dem Film, worum es da geht und wie es da losgeht. Also.
Ich habe nur ein bisschen Schiss gehabt. Man ruiniert ja auch gern mal irgendwelche Franchises. Es geht ganz schnell und dann ist daraus irgendwie so richtige Scheiße geworden. Texas Chainsaw Massacre.
Ja,
habe ich das laut gesagt?
Ich habe es gehört, auf jeden Fall auf die Kopfhörer.
Ja.
Also wenn du Texas Chainsaw Massacre gesagt hast.
Das ging ja völlig an mir erstmal vorbei. So, da kommt ein neuer. Irgendwann, weiß gar nicht. Ich glaube, mein Bruder hat es mir...
Die sind ja sogar dran.
Arbeit habe ich mir den Trailer angeschaut und dann... Habe ich dir doch, glaube ich, auch geschickt hier. Es kommt tatsächlich irgendwie ein neuer. Und,
ja, ich habe das schon gehört, ja.
Ich musste dann auch sagen, dass der Trailer auch ziemlich, ziemlich cool war und...
Der Film scheiße, nee, Quatsch.
Nee, aber das war dann so...
Army of Darkness planen sie auch, ne, was zu machen. Was Neues.
Okay.
Mhm. Hat Sam Raimi mal so irgendwo behauptet.
Sicher gelogen.
Was saugeil wäre, wenn sie einfach an Armee da finden, einfach an Army of Darkness einen neuen machen würden.
Was saugeil wäre, wenn er einfach gelogen hätte.
Ja, mit allem einfach.
Ja, wenn er einfach mit purer Absicht einfach jemanden ins Gesicht gelogen hätte. Weil er wieder zwei Bier hatte und vor der Kneipe gefragt und ist, hey, machst du noch? Und ey, wir sind schon voll dabei.
Ja, dann Army of Darkness
das nächste Woche. Hätte mir meinen rechten Daumen nicht gebrochen, dann wäre der Film schon dreimal fertig.
Ja, weil es auch sau wichtig ist, dass Sam Raimi...
Ich wollte mich früher mal stürmen.
Ja. Ja. Ich rufe ihn an und sag's dann. Wem? Egal, vergiss es. Ey, wir starten mal.
Hey Bruce, ja, hier ist das Tier.
Ich starte jetzt mal rein hier. Der Film beginnt mit einer klassischen Tanz der Teufel-Szene, kann man eigentlich sagen, bei der man die Kamera so sieht. Wie, also man selbst ist die Kamera sozusagen und die...
Ja, Achtung, Spoiler, ne? Weil der Film ist brand new.
Ja, das muss man schon sagen, aber den Anfang kann man mal kurz erzählen, wie er anfängt hier. Klassische,
kann man
ja
spoilern.
Klassische Tanz der Teufel-Szene, die Kamera zieht ziemlich schnell durch den Wald, die fliegt da durch die Gegend und das ist ja immer das Böse eigentlich, ne? Denkt man auch die ganze Zeit, bis sie dann so durch den Wald geht, über so einen See drüber und kommt am Ende an so einem Steg raus, der an so einem See ist. Aber es war nicht das Böse, sondern es war nur eine Drohne, die rumgeflogen ist.
Eine böse Drohne.
Was sehr witzig ist, ne? Weil das ja eigentlich eine klassische Drohnenszene wahrscheinlich war. Und da haben sie gedacht, hey, das muss wirklich eine Drohne sein.
Ja, ich habe mir am Anfang gedacht, so wurde es, wo diese erste Szene kam, das wäre jetzt witzig, wenn es eine Drohne wäre.
Der Film hat ja auch...
Dann war es eine Drohne, habe ich mir gedacht.
Das war gar nicht so witzig. Das war so witzig, wie ich gedacht hätte. Was ich tatsächlich aber cool finde bei dem Film, dass der immer mal wieder witzig ist. Und ich habe immer wieder kleine Momente gehabt, wo ich echt ein wenig lachen musste. Was ich zum Beispiel ultra witzig fand.
Ich hatte das auch einmal. Also es gibt eine Szene, das ist so ein bisschen, ja, das ist ungefähr so wie bei Star Wars 8, wenn die zum Raumschiff zurückschwebt. Mhm. Das ist so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, hätte es jetzt nicht ganz gebraucht, aber gut, scheiß drauf.
Ich fand tatsächlich am witzigsten eigentlich die jüngste Tochter, die Cassie, die fand ich irgendwie am witzigsten. Ich weiß nicht warum. Die hat auch immer mal so. Die haut auch immer mal so One-Liner raus wie: Bin ich jetzt tot? Die fand ich echt sehr witzig.
Ich mag es auch nicht, wenn ich Bauchweh.
Ja, die fand ich sehr witzig.
Ja, ich fand die. Ja, gut, kommen wir später dazu.
Also diese Drohne kommt da an und zwar wird die geflogen vom Caleb, den sehen wir dann hier. Ne? Der fliegt mit der Drohne auf die Teresa zu, die dann ein bisschen genervt von ihm ist, geht an so einer schönen Hütte. Man denkt auch jetzt erstmal, okay, klassisches Evil Dead Setting, ne? Wir haben einen See, wir haben eine Hütte im Wald, sage ich jetzt einfach mal. Da geht nämlich dann die Teresa rein und möchte dort die schlafende Chaz wecken. So. Und dann kommt es gleich am Anfang des Films zu einer richtig geilen Szene. Und zwar liegt diese Chester so auf ihrem Bett und reagiert irgendwie nicht. Und die Teresa liest dann so für sich, also aus Langeweile, während sie eigentlich mit der Teresa redet, aber die irgendwie nicht so wirklich antwortet, liest sie aus einem Buch für sich selbst. Was lachst du?
Ja, weil bei der Szene, da musste ich mir vorstellen, dass das nach unserem Rancid-Konzert war, weil wir beide am nächsten Tag keinen Bock zum Arbeiten hatten. Ja. Und wenn ich ins Wohnzimmer gehe und dich auf der Couch so anspreche.
Ja, genau. Und sie liest aus diesem Buch praktisch für sich selbst, leise liest sie halt. Und das, was sie aber gerade liest, spricht die Chess, die dann auf einmal aufrecht auf dem Bett sitzt, wenn sie das nächste Mal hinschaut, spricht diese Worte praktisch mit. Und das ist irgendwie schon mal geil gewesen.
Ich muss auch sagen, ich war relativ ungeduldig den ganzen Film über, weil ich mir gedacht habe, was hat denn das mit denen vom Anfang zu tun?
Ja, ja. Ich glaube, dass der Film einen ein bisschen so in die Falle locken will, wenn ich nicht weiß, warum das eine Falle sein sollte, aber dass man glaubt, dass das Setting ist. So am Anfang gleich weiß, das spielt wieder an einem See oder wieder in einer Hütte im Wald und dass du dieses klassische Tanz der Teufel-Setting hast, wie es auch in dem 2013er Tanz der Teufel war.
Und das war zum Beispiel auch, was mein Bruder gesagt hat, ob er Tanz der Teufel in der Stadt cool sein kann.
Ja. Und das.
Und Achtung, Spoiler, ja, er kann cool sein. Ja.
Und es ist halt verrückt, weil das am Anfang, die Szene am Anfang eben passiert, aber ich mach jetzt mal zu Ende, was dann passiert. Die Teresa sitzt eben da, liest aus dem Buch, die Chaz liest diese Dinge oder spricht diese Worte laut, die sie gerade liest. Dann verändert sich sogar die Stimme, so klassisch dämonenbesessenmäßig, wird immer schlimmer und immer stärker und immer dämonenhafter und dann fällt sie auch vom Bett, bekommt einen Anfall und denkt man erstmal tot und dann gehen halt die Augen wieder auf. Und wie man sich's vorstellt, sie ist halt wahnsinnig besessen vom Bösen und reißt dann in einem Kampf der Teresa dann so Haare mit einem Stück Haut zieht sie ihr so vom Kopf.
Und das, Kopfhaut nennt man das
ja, in Fachkreisen. Ich dachte am Anfang, ist die jetzt gleich tot oder was, aber in Fachkreisen auch Kopfhaut, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier so. Teresa, die reißt ihr das nämlich runter. Und dann dachte ich erst, sie ist tot, sie ist aber gar nicht tot. Dann gehen nämlich beide raus an den Steg und treffen dort den Caleb und der sitzt nämlich dort und steht dort mit seiner Drohne und die davor vor ihm rumschwebt und die Chaz, schon sehr dämonenmäßig besessen, läuft auf die Drohne zu, nimmt die Drohne und haut sich die Drohne so selbst ins Gesicht, also diese wie heißen die Dinger? Doch, Rotorblätter.
Propeller.
Die Propeller. Propeller. Die haut sie sich dann so selbst rein, dass sie auch Vollgas ins Wasser fällt. Der Caleb jumpt gleich hinterher, um sie zu grabben. Aber von ihm fliegt.
Hast du gerade selber geklatscht?
Auf meinen Oberschenkel. Wir haben ja doch selber applaudiert. Und dann fliegt nur noch ein Kopf. Es fliegt nur noch der Kopf vom Caleb wieder zurück auf den Steg, wo auch die Teresa ist. Dann kommt eine mega geile Szene, die Jazz steigt eigentlich, man kann schon fast sagen, wie ein Engel, wie ein Todesengel aus dem Wasser auf mit ausgebreiteten Haaren.
Engel auf Berlin.
Schwebt. Oh, das war doch mal ein Wrestler, oder? Nee, Angel of Berlin war nicht ein Wrestler. Wie heißt der? Wie ist der Wrestler? Berlin einfach nur, ja. Was sie sich da gedacht haben, so ey, wir brauchen irgendwie einen deutschen, irgendwie einen Wrestlernamen in Deutsch. Wie wäre es mit Berlin? Aber sie steigt wie ein Todesengel. Ich versuche nochmal den Spannungsbogen aufzubauen. Sie steigt wie ein Todesengel aus dem Wasser empor, schwebt mit ausgebreiteten Armen über dem Wasser und hinter ihr geht wie die Sonne auf, würde ich fast sagen, der Schriftzug Evil Dead Rise. Großartig, kann ich dazu noch sagen.
Ja.
Und dann ist der Film aus. Nicht wahr?
Und weiter habe ich nicht geschaut.
Und dann habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich ja, wie er heißt. Jetzt, okay. Das hat allerdings jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr auf den ganzen restlichen Film. Und das ist eigentlich ganz cool, weil wir jetzt in dem Setting sind, in dem wir wirklich sind. Ein Tag zuvor steht auf dem Bildschirm, wir sehen dort einen geilen, abgefuckten Club. Ne? Eine junge Frau, die Beth, die auf der Toilette einen Schwangerschaftstest macht. Der wohl positiv.
Wo ich erst mal mir gedacht habe, Hut ab für deinen Mut, dass du dich in so einem Laden hinsetzt. Weil, kennst du noch das Klo im Kunstzoll in Nürnberg?
Da kann sich wirklich keiner hinsetzen, nee. Ja. Da musste wirklich alles im Stehen. Nee. Stimmt, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast absolut recht. Und sie macht dort einen Schwangerschaftstest, der wohl positiv ist, zumindest ihr Blick sagt, dass der Test wohl positiv ist. Und dann springen wir auch direkt ins Familienleben, in die Stadt, in ein größerer Wohnblock. Beth
ist nämlich, wie man dann erfährt, ist die Beth Gitarrentechnikerin.
Oh ja, ja.
Für eine Band, welche Band auch immer das ist.
Rancid vielleicht, ich weiß es nicht.
Das wäre der Hammer. Das wäre einfach der Hammer. Ja. Der Hammer und nochmal mehr als der Hammer.
Das wäre wirklich der Hammer.
Wäre ich auch gern. Ich wäre auch gern Gitarrentechniker bei Rancid.
Ja, ich wäre gern Gitarrentechnikerin bei Rancid.
Ich wäre gern in Rancid.
Ja.
Ich wäre gern das Groupie von Rancid.
Ja, sie wird ja auch immer Groupie genannt, ne, so ein bisschen abwertend, weil sie immer mit Bands unterwegs ist. Aber sie hat ja da einen anständigen Job. Aber sie ist Gitarrentechnikerin und sie ist nämlich auch die Schwester von der Frau, von der Mutter.
Und mein Vater ist der Bubbenspieler von Mexiko.
Die wir nämlich in der nächsten Szene sehen. Da sehen wir nämlich eine Familie, ein schönes Familienleben, eine Mutter, die gerade eine Tattoo-Maschine zusammenbaut. Dann sehen wir drei Kids. Einer hört zu laut Musik und wäre gern DJ. Ein Kind schneidet mit einer Schere gerade einer Puppe einen Kopf ab und das ist die Jüngste und die andere
will sich auf der Straße festkleben.
Genau, die braucht für eine Demo ein cooles Shirt, was wohl gerade nicht auffindbar oder in der Wäsche ist. So.
Das Einzige, was man für eine gescheite Demo braucht, ist Steine und Flaschen.
Zwei Drittel Heizöl. Nee, ein Drittel, völlig verkehrt. Zwei Drittel Milch und ein Drittel Wasser. Es klingelt an der Tür und dann kommt gleich der erste coole Witz, weil die Nachbarkids stehen nämlich draußen und fragen die, nicht die Beth, sondern die, wie heißt sie denn, die, wie heißt denn die?
Moment, ich schau nach, wenn ich mir schon mal...
Die heißt, Bridget heißt sie.
Jetzt, ich wollte sagen.
Die, sag du mal, wie heißt sie?
Bridget.
Ja, genau, die Bridget, danke. Die fragen nämlich, hey Bridget, wir hängen hier cool rum und...
Wird auch öfters mal Bridge genannt. Nicht zu verwechseln mit Bitch.
Wird die wirklich Bridge genannt?
Ja, von Jesse Pinkman. Yo, Bitch!
Ja, auf jeden Fall fragen sie die Bridget, ob sie Bock hat, mit ihnen abzuhängen. Die ziehen sich gerade alle Freddy-Filme rein. Und dann sagt der eine noch, ja, auch die scheiße sind. Und dann sagt der andere, schau den anderen und sagt so, von denen ist keiner scheiße. Was auch sehr cool.
Wo ich mir gedacht habe, das ist bestimmt ein bisschen auf das Nightmare on Elm Street Remake bezogen.
Oh, also, das könnte sein, ja, weil der ist wirklich scheiße, das stimmt. Aber den zähle ich nicht zu den Freddy-Filmen, ehrlich gesagt.
Ja, aber...
Aber du hast tatsächlich wieder recht, ja.
Weil von den anderen ist ja wirklich keiner kacke. Nee.
Man muss auch schon mal gleich dazu sagen, der Film hat einen unfassbar geilen Look und eine geile Farbgebung. Also der sieht richtig geil aus. Der hat einfach einen geilen Look und ein geiles Bild.
geiler Look und ein geiles Bild, es ist nicht ein und dasselbe.
Ja, aber das, ich glaube, ihr wisst, was ich meine da draußen. Ne? So, das einfach so die ganze Farbgebung, die ganze Farbstimmung, dieses, die...
Ja, cool area.
Ja. Und dann klingelt es nochmal an der Tür und wer steht dann draußen? Ich sag dir, wer es ist. Die Beth. Die Beth kommt, die Gitarrentechnikerin, weil sie ist die Schwester von der Mutter dieser drei Kinder, die ja übrigens Ellie heißt. Und somit haben wir jetzt erstmal die ganze Familie hier beisammen. Das Problem ist nur zwischen der Ellie und der Beth, zwischen den Geschwistern. Die Beth ist immer unterwegs und sie ist ja da mit Bands immer unterwegs und auf Tour. Und die Ellie wurde von ihrem Typen da verlassen, der wohl auch keinen Unterhalt mehr zahlt. Und es gibt so schwere Zeiten, die sie da alleine durchstehen musste und ihre Schwester nicht erreichbar war, weil sie wohl auf Tour war. Und da ist ein bisschen so...
Ja, da war dann mal ein bisschen Funkstille bei den beiden, genau. Und der klassische Beef unter Geschwistern.
Ja, ausziehen muss er irgendwie auch noch aus der Wohnung. Ne? Also es läuft halt irgendwie gerade gar nicht, sagen wir es mal so.
Aber ich finde die Family eigentlich trotzdem, das ist schon ein sympathischer Haufen eigentlich.
Sympathischer Haufen, alle haben wir wegen einen Schlag, aber hey, das passt, alles cool.
Außerdem ist es cool, wenn deine Mutter Tätowiere ist und
Ja, und trotzdem keine Kohle hat. So.
Und dich nicht tätowiert.
Da gibt's dann später,
die Sachen ausprobiert.
Da gab es auch später dann eine geile Szene mit dieser Tattoo-Maschine am Auge, wo ich mir auch dachte, boah, wenn die jetzt ins Auge geht, dann lasse ich mich nie wieder tätowieren.
Ja, beim Trailer war ja die Szene auch mit dabei. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das machen sie diesmal nicht mit dem Augapfel, weil es wäre ja zu sehr Evil Dead 2013 mit dieser Kanüle, als die wirklich in den Augapfel geht. Deswegen war mir das schon fast klar. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil... Ja. Da kommt ja dann anders cooles Zeug. Nee.
Und als die Kids nämlich dann mal zum Pizza holen geschickt werden und als sie dann wieder zurück sind und in der Tiefgarage da einparken und die Pizza hochbringen wollen, auch da musste ich wieder lachen, als die diese Junge, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie sie heißt, die Cassie, als die dann so, die hat dann dieses Pappteil, wo diese ganzen Colaflaschen drinstehen oder dieses ganzen Getränke und sie läuft so und will währenddessen von einem Strohhalm trinken, weil ich mir dachte, das ist so typisch. So, ich will nur ganz schnell mal aus einem trinken. Und kommt so nicht hin, weißt du, und fällt alles fast runter. Also sehr, sehr sympathisch. Ich mochte die tatsächlich sehr und die war echt witzig irgendwie. Die ganze Zeit. Genau, wo war man jetzt? Die sind in der Tiefgarage und dann passiert plötzlich ein fettes Erdbeben. Es reißt tatsächlich auch so richtig Löcher in den Boden und reißt auch ein größeres Loch noch in den Boden. Durch das dann der neugierige Danny, das ist der DJ-Sohn, der dann mal da reingeht und schauen will, was da los ist und da unten irgendwo rauskommt. Ich weiß nicht mehr genau, was da unten drunter mal war. Der sagt es irgendwie, aber...
Ist eine Bank.
Eine Bank, genau, tatsächlich, ja. Und da findet er halt lauter Scheiß, Unterlagen, irgendein Zeugs und schaut sich den ganzen Mist halt an.
Das fand ich aber auch schon ziemlich geil, dieses... weil der Film macht es dann immer gern mal, dass er ein bisschen die Stimmung... mal kurz anhebt und dann, man ist ja dann auch schon gespannt, ja, was geht denn jetzt dann da unten, als dann auch dieses Kreuz entgegenfällt.
Ja, das sieht geil aus, ja.
Es ist ja nur dieses Erdbeben, hat ja nur dieses Haus da in Mitleidenschaft gezogen. Und ja, das ist quasi so, dass das Buch gefunden werden wollte und ja. Haben sie auch diesmal ganz cool gelöst, weil der Danny findet ja dann unten in dem Bankschließfach oder in diesem Tresorraum eben das Buch. Diesmal wird es aber nicht Necronomicon genannt.
Nee, später dann haben wir das Buch der Toten oder so, ne? Aber
ja, und irgendeinen so einen anderen lateinischen Begriff, keine Ahnung, die ausgestorbene Sprache braucht eh keiner mehr. Na. Außer Ärzte.
Drogensüchtige Ärzte.
Ja, und zwei Schallplatten findet er auch. Und dadurch, dass er so gern mal einen auflegt, denkt er sich, ey, die geile Platten habe ich
ja
mit.
Die Platten habe ich ja.
Ich nehme mit, ja.
Genau, das denkt er sich. Und die anderen schreien schon, hey, komm mal raus, alles cool, und kommst du wieder und bla. Und die Mutter macht sich natürlich auch wahnsinnige Sorgen, ne? Weil Erdbeben und wo die Kinder sind nicht da und was auch immer.
Ich finde es halt cool, dass in dem Film es diesmal nicht so offensichtlich ist, wie bei zum Beispiel Evil Dead 2013. Da wollte ja der andere unbedingt dieses Buch dann noch studieren und sowas. Mhm. Und er ist halt einfach so ein junger Hitzkopf. So. Der denkt sich, ja, das Ding schaut geil aus, das
Buch, mit,
muss vielleicht was wert sein. Und bei den Schallplatten, da will er halt einfach so, ja.
Mal schauen, ob da was. Ja.
Aber das macht er nicht so in Verbindung mit, wenn ich das Buch hier beschwören will, dann muss ich das und das machen.
Nee, einfach nur aus Interesse halt, ja klar. Ja. Ich finde auch, das ist mir mehrmals beim Film so gegangen, obwohl man eigentlich weiß, was passieren wird, weil man natürlich weiß, ey, es geht um dieses Buch. Man weiß, irgendwann wird irgendjemand aus diesem Buch vorlesen oder irgendwas passieren, damit eben diese Worte fallen, damit irgendwas erweckt wird oder erwacht oder das Böse kommt. Man weiß das ja alles, weil es ist halt bei Tanz der Teufel so. Aber irgendwie ist es trotzdem geil, das anzuschauen, auch wenn man...
Ich muss auch sagen, dass diese Beschwörung...
Weiß, was passiert.
Fast die geilste ist von den ganzen Filmen, finde ich. Wenn du diese Lautsprechermembran siehst, wie es aus den Boxen dröhnt und diese seltsamen Geräusche mit dazu macht und dann mit der Schallplatte, das ist schon eine geile Idee auch gewesen.
Auch da ist die Cassie wieder sau witzig gewesen, weil als sie nämlich wieder hochgehen, nachdem sie eben diesen ganzen Scheiß da mitgenommen haben und als sie dann wieder bei der Ellie und bei der Beth sind, sagt doch die Cassie nur, die Mutter umarmt sie gleich und sagt, oh, alles und geht's euch gut und bla bla bla. Und die Cassie antwortet drauf doch, Danny hat die Pizza fallen lassen. Was auch sau witzig war.
Ja, ich fand auch ihr selbstgebaute Konstruktion mit der Stiel-Annie.
Ja, fand ich auch witzig.
Das fand ich auch ganz cool.
Ja, einfach nur so ein Holzstab mit einem Puppenkopf obendrauf. Ja. So Voodoo-mäßig sah der ein bisschen aus, irgendwie auch cool. Ja, du hast es jetzt gerade schon kurz erwähnt, ne? Der Danny oben dann mit dem Necronomicon, nenne ich es jetzt trotzdem mal, auch wenn es nie so genannt wird im Film. Aber der will das ja, dann öffnet er dann das Buch und dann gibt es auch wieder so schöne Szenen, er schneidet sich, ne? oder verletzt sich, das Blut zieht in das Buch ein und öffnet sich dann, als würde man erst Blut brauchen, um es zu öffnen. Und dann geht es auch geil auf und diese schönen, wie man es halt kennt, schöne Nahaufnahmen auf irgendwelchen seltsamen Zeichnungen, irgendwelchen komischen Dingen.
Die sind
aber auch
ziemlich geil gemacht.
Sehr
geil. Die fand ich schon in den 2013, fand ich die schon,
ja,
schon sehr geil und jetzt auch.
Sieht super aus, ja. Und dann legt er die neue Rancid-Platten drauf. Dann legt er die andere Schallplatte da drauf.
Tomorrow never comes, ne? Also für alle, überall, wo es Schallplatten gibt. Ja.
Genau, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Das Konzert war echt, das war so ein geiles Konzert, ey.
Ja, finde ich gut, dass wir es immer wieder mit einstreuen. Der legt dann die Platte da auf und dann hört man schon, wie so ein Professor irgendwie vor Live-Publikum so ein bisschen über das Buch der Toten spricht und dann später auch noch eine Beschwörung, die da mit drauf ist, weil nämlich irgendein Pater auch aus dem Buch vorliest und das studiert und dann...
Ja, und das fand ich eben ganz geil, diese erste Platte, wo man dann eben hört, dass er diesen Vortrag da irgendwie hält über dieses Buch und man hört dann auch so andere Meinungen dazu, so dass man das verbrennen sollte oder vernichten sollte, weil es, oder man soll sich damit dann anlegen,
ja,
weil es das Buch der Toten ist und ja, dass man da so ein bisschen diese Background-Infos, die man ja eigentlich normalerweise eh schon weiß bei einem Tanz der Teufel, aber dass man das dann so bekommt, das fand ich auch ganz, ganz cool gemacht.
Absolut, ja. Und dann passiert natürlich, was passieren muss. Diese Worte werden gesprochen und das Böse erwacht und fliegt durch den Flur, durch dieses Haus, bis es im Fahrstuhl landet und zwar in den Körper von der Ellie praktisch übergeht.
Ja, und dann kriegt man auch so eine kleine Hommage an die gute alte Szene mit den Ästen oder mit den Bäumen, wo man dann jetzt denkt, okay, jetzt kommt wieder so eine Vergewaltigungsszene mit den Bäumen. Aber diesmal ist es halt der Fahrstuhl, der die Ellie dann da überall packt. Also erstmal ist er so, das Böse schleudert sie dann erstmal gegen die Wand und fährt mit ihr dann mit Vollkarau dann nach oben, dass erstmal der ganze Fahrstuhl da halb zusammenbricht. Und wenn sie dann wieder zu sich kommen, dann merkt sie auch schon, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht mehr und irgendwas ist hier mit drinnen. Und dann wird erstmal der Ohrring rausgerissen, was echt ein bisschen schmerzhaft aussieht. dann gibt es noch ein paar ordentliche Schellen und
man weiß natürlich dann sofort, okay, sie ist besessen. Es sieht aber auch geil aus in dem Fahrstuhl, wie so diese Kabel praktisch dann so als Äste fungieren.
Ja. Und ja, sie, und dann, sie dann packen. Ich finde es dann auch ziemlich krass, dass sie den Arm dann einmal so richtig um sich selber drehen. Ne? So 300, ja. So ein...
Sag mal, wie viel Grad das ist, wenn du jetzt sagst.
360.
Ja, das ist klar. 180.
So. Das geht mir manchmal auf der Arbeit so, wenn ich dann im Corel eine Datei drehen will, damit ich halt eben einen Film ausdrucken kann. Ist ja auch wurscht, müsst ihr nicht alles wissen.
Ihr da draußen.
Wenn man dann oben immer eingibt, so 90 Grad, und wenn es aber schon gedreht war und dann steht auf einmal so 270 da.
Aber dann denkt man sich,
hängt dann so,
wie viel muss ich da jetzt abziehen?
Damit es richtig ist, wenn man dann einfach so, keine Ahnung, 180 mal eingibt, weil man sich es einfach einbildet, und dann ist es einfach nur nach rechts gedreht und denkt sich, na, das stimmt nicht.
Wenn man dann das gleiche nochmal eingibt, mit einem Minus davor.
Und dann gibt man 90 an und dann stimmt es immer noch nicht. Und dann gibt man was ganz Seltsames ein, 360, und hat sich einfach gar nichts
geändert. Ja, das ist.
Wenn man dann selber denkt, so, bin ich dumm oder bin ich dumm?
Bei Mathe bin ich wirklich raus, das ist echt schlimm. Ich sehe diese Zahlen und ich habe sofort eine extreme Abneigung dagegen, deswegen.
Ich bin auch erwischt worden von dem Kunden, dass ich nicht rechnen konnte, weil der stand so an dem Tresen so bei mir, so angelehnt, und hat mir sich so unterhalten, und dann, ja, hat er halt, ich brauche die Größe und ich brauche das und so oft, und dann hat man halt so geredet, und dann sagt er irgendwann so, was habe ich jetzt insgesamt bestellt, und ich schaue so auf den Zettel runter und habe so, keine Ahnung, 4, 5 Zahlen da drauf und denke mir, ich kann es nicht zusammenrechnen. Und wenn man es dann so leise in den Taschenrechner nebenbei eintippt und dann so tut, als würde man was anderes ausrechnen müssen, und der sagt dann, kannst du es nicht im Kopf rechnen? Und ich dann eiskalt sage, nö.
Und du dann sagst, gerade eben nicht. Was auch immer ein richtiges Zeichen ist, dass man überhaupt nicht rechnen kann, so wie es auch mir geht, was ich auch immer mache, wenn jemand vor dir was vorrechnet, kennst du das? Und dich dann so anschaut, so fragend anschaut, ob er richtig rechnet. Und du das Einzige, was du sagst, ja, 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 einfach. Du kannst ja nur mit ja antworten. So, warte mal, jetzt haben wir da, wenn ich da 4 mal dann die 20 dazu, dann bin ich bei 36, 58, sind dann 57, oder? Und du dann nur antwortest mit ja, ja, ja. Weil du es halt einfach nicht selber nachrechnen kannst. Du kannst es nur bestätigen.
Ging mir dann auch in den USA so, wenn wir dann essen waren, und dann hieß es ja, du musst so und so viel Prozent Tipp angeben.
Auch schlimm, ja.
Und die schauen mich dann halt an und sagen dann so, ja, das und das als so und so viel Prozent. Und man denkt sich dann einfach, man weiß, was das Essen gekostet hat, und rät dann einfach, was es ist. Und sagt dann so, keine Ahnung, $37. Und mein Schwager schaut mich dann an und sagt, nein, nur die und die Prozent. Und zeigt mir dann das richtige Ergebnis. Und wenn man dann sagt, ach ja, stimmt, ich habe jetzt gerade an was anderes gedacht. Ja, genau,
obwohl man keine Ahnung hat, wie derjenige auf die Lösung kommen ist.
Eigentlich wäre ich gerne mal ehrlich und würde sagen, Alter, 5 mal 5, 11.
Ich habe
keine Ahnung, wie es mir geht, Alter.
Ja. Kommen wir mal zurück zu Ellie. Die Ellie kommt nämlich auch zurück, und zwar in die Wohnung, nachdem sie hier was über sich ergehen lassen hat. Na, nee, das sagt man nicht. Haben lassen muss.
Nee. Umgehen hat lassen.
Nachdem einige Dinge sie hat über sich ergehen lassen müssen, das wollte ich sagen.
Du sprichst den Rest.
Ja, sie hat einiges erlebt, so sagen wir es mal so.
Sie hat immer versucht, fair zu spielen.
Sie kommt auf jeden Fall zurück in die Wohnung, und da denkt sie sich erstmal, hey, ich bin jetzt zwar wie ausgewechselt, aber ich koche mal erstmal was zum Essen. Stellt sich dann an den Herd, macht das Feuer an oder macht die Herdplatte an und haut sie in eine Pfanne drauf und ungefähr 10 Eier rein, einfach im Ganzen mit der Schale, scheißegal.
Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, muss man Eier nicht kühl halten?
Ich habe sie im Kühlschrank, also ich weiß nicht, wie es...
Ja, weil die hatte ja so einen Eierkorb.
Keine Ahnung, vielleicht sind es ganz frische, gerade frisch von den Hühnern vom Nachbarsjungen. Ich weiß es nicht.
Also so wie die Gegend ausschaut, glaube ich nicht, dass die einen Bauernhof in den Nähe haben.
Das glaube ich auch nicht. Ja, sie macht auf jeden Fall was super Ekliges zu essen.
Schreibt es in die Kommentare. Genau. Wo habt ihr eure Eier, im Kühlschrank oder in der Hose?
Genau. So, oder Eierstöcke. So. Die Nachbarn, was wollte ich denn jetzt sagen? Die stehen dann alle um die Ellie rum. Was lachst du jetzt?
Was halten die Kommentare?
Keine Ahnung.
Oder Eierstöcke.
So, die Nachbarn und die Beth, ne? Die, also da kommt dann auch noch der Ding hier dazu. Dieser eine Typ, der da Da gibt es noch zwei so Nachbarn. Ein so ein älterer Typ, der immer raucht. Und so ein jüngerer Typ, der ihr auch dann mal helfen wollte, die Kinder nach dem Erdbeben wieder zu suchen. Aber sie sind ja dann doch wieder angekommen. Und die zwei stehen jetzt auch da irgendwie noch mit rum.
Ich finde auch, der Nachbar hat ein bisschen was von so einem Rayleigh, oder? Von ein
bisschen. Bisschen, ja, tatsächlich, ja. Ja. Auf jeden Fall, jetzt überlege ich gerade, was passiert. Sie ist, genau, ja, sie kocht das tägliche Essen.
Also sie kommen zurück in die Wohnung, nimmt die ungekühlten Eier und feuert alle in die Pfanne rein.
Einen Anfall, glaube ich, kriegt sie dann, ne?
Und dann kommt ja die Family mit dazu, weil sie dann auch denken, hier, was geht denn jetzt ab? Und die schmeißt dann alle Eier einfach in die Pfanne rein. Und was sie dann dabei aber sagt, ist halt geil.
Ja, ja.
So, dass sie einen Traum hatte, dass die alle hier zusammen da und da waren und dass es kaum erwarten kann, ihre Körper halt aufzuschlitzen. Mhm. Und es ist so, okay.
Und dann, obwohl sie noch nichts gegessen hat, kotzt sie dann. Und zwar über den ganzen Flur oder ganzen Boden, was auch ziemlich geil aussieht. Und man sieht so richtig, wie das Böse in ihr drin ist, ja.
Ja, wie sie dann immer so noch am Anfang so ein bisschen Momente hat, wo sie dann noch so...
Der Besinnung. Ja,
wo ihr wirkliches Ich dann nochmal spricht. Mhm. Wenn sie dann ihre Schwester anschaut und sagt so, es ist in mir drinnen.
Ja.
Und die alle denken sich, was geht denn jetzt ab hier? Und dann eben fängt sie dann auch das Kotzen an und ja...
Und die letzten Worte, die sie noch zur Beth dann sagt, ist auch geil. Sie sagt dann nämlich noch, lass nicht zu, dass es meine Babys holt. Ja. Was auch sehr geil ist. Damit meinen sie ihre Kinder. So.
Ich habe gedacht, die meinen ihre Babys.
Die Nachbarn sind alle mit da und betrauern und betrauern fast, dass die Ellie tot ist, weil sie glauben ja alle, sie ist dann tot. Ne? Sie liegt ja da und...
Betrauern, glaube ich, gibt's nicht.
Sagt man das nicht? Bedauern.
Ich glaube nicht.
Betrauern?
Also das, ja, bedauern ist was anderes.
Betrauern, dachte ich aber. Ist ja egal, auf jeden Fall.
Trauern heißt es doch einfach nur.
Und wenn man jemanden betrauert, kann man das, gibt es Betrauern nicht?
Das klingt irgendwie falsch.
Ja, okay, halt. Dann sage ich einfach, sie finden es schade, dass die Ellie von ihnen gegangen ist. Ja. Sie denken, diese Gute. Todes, sie ist Gute aber nicht ist tot.
Auch noch so, kann ich beten, sie war nicht christlich.
Ja, da habe ich mir auch gedacht, ey, fang du jetzt nicht noch das Beten an, weil sonst ist hier richtig Bullen offen.
Ja. Und der andere steht im Schlafzimmer und geweint.
Der raucht überall, oder? Sie ist aber anscheinend nicht tot. Sie bewegt sich nämlich und zwar ein bisschen exorzistenmäßig, was ziemlich cool aussieht. Und spricht natürlich auch mit anderer Stimme, also wie man sich es vorstellt.
Da fand ich die erste witzige Szene, als der Nachbar versucht, ihr die Augen dann zu schließen, so wie man es halt bei einem Verstorbenen dann macht. Und die gehen sofort wieder auf, ja. Wie er dann schaut, so oft, ja, so, ja. Was geht denn hier? Weil
ja, das stimmt. Und dann kommen wir auch zu einer kleinen gewalttätigen Szene, als sie nämlich dann wieder aufwacht, die Ellie, und besessenermaßen durch die Gegend exorziert. Nee, wie beim Exorzisten, so, weißt du, so alle Körperteile sind seltsam von sich weggestreckt und bewegen sich in Richtungen, wo sie eine sich nicht bewegen können. Da greift sie dann nämlich die Beth an mit einer Glasscherbe, ja. Und jagt sie ihr so richtig komplett durch die Hand durch, was auch sehr, ja, geil
ist. Davor ist dann noch eben die beiden Nachbarn, also der Religiöse und der Raucher,
ja.
Die versuchen dann eben mit Werkzeug diese alte Feuertreppe,
ja.
Die Tür zu öffnen, weil eben Fahrstuhl ja kaputt ist und die normale Treppe oder dieses Treppenhaus ist einfach nicht mehr existent. Dann probieren die eben die Tür aufzumachen und die Beth ist dann mit der Ellie dann eben in dem Raum und dann trauert sie so ein bisschen oder betrauert sie ein bisschen. Und dann finde ich es ganz geil, dass dann über das Smartphone nochmal die Ellie dann spricht.
Oh, das ist auch geil, ja.
Und dann geht ihr eben das Smartphone kaputt, also das springt ihr dann auch. Und
kann es springen oder was?
Ja.
Auf zwei Füßen oder?
Dudelt schon.
Du meinst, das Glas ist gesprungen. Das Smartphone ist nicht gesprungen. Ja, komm.
Niemand mag Streber.
Niemand mag Klugscheißer.
Ja. Über diesen Lüftungsschacht oder über diese...
Oder über den Lüftungsschacht.
Oder über den Lüftungsschacht, glaube ich,
heißt es. Nenn's Schacht, durch den Luft geht.
Da kommt dann noch so ein Mucken rausgeflogen. Mucken. Mucken ist nämlich die fränkische Version von Mucken, nee, von Mücke.
Ja. Von Fliege / Mücke.
Ja, Brandelfliege. Und die fliegt dann. Es führt doch schon wieder zu nichts.
Wo fliegt es denn hin? Erzähl mal weiter. Ich kann dir selber. Wie soll uns denn da eigentlich jemand folgen können, wenn ich es schon nicht kann?
Keine Ahnung.
Und ich habe gerade schon angeschaut.
Einfach probieren. Es ist halt wie bei so einem Spiel, wo man nicht weiterkommt. Man probiert und probiert, bis es geht.
Was ist denn mit der Fliege?
Ich bring mich doch selber.
Ich frage mich jetzt gerade, welche Fliege du meinst oder was du meinst.
Da kommt aus dem Lüftungsschacht oben von der Decke eine Fliege rausgeflogen, als die Beth die Ellie anschaut. Und die Fliege landet auf dem offenen Auge, Augapfel. Ja. Und dann blickt dir die Ellie, die zwinkert ja einmal und blickt dann sofort so rüber. Mhm. Das ist halt alles, ich finde es halt auch von den Gestiken ist es halt auch sehr geil gemacht. Was?
Ja, stimmt. Ja. Es klang gerade, als würdest du sagen, du findest es her geil. Und wolltest halt sehr geil sagen, hast dich versprochen und ich habe den Versprecher sofort ertappt.
Her geil.
Und
Herr geil.
Und entlarvt.
Entlarvt.
Oh Gott.
Love.
Oh Gott. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt wieder, was du meinst. Ja, das ist eine geile Szene, der Stamm.
Wellen und Weibe.
Was?
Jetzt ist nicht bei Stiefeln.
Oh Gott.
Wenn sie dann Prestige weltweit, als sie dann ihre Präsentation aufhören, wenn sie dieses Rap-Video gedreht haben auf dem Boot von dem Stiefvater. Wellen und Weibe heißt der Song.
Oh Gott. Machen wir mal einfach mal weiter. Der nächste Angriff ist der Nachbarsjunge. Nee, nicht der Nachbarsjunge, der Nachbarstyp, der.
Alter.
Das ist echt eine Ich versuche jetzt echt mal richtig ernsthaft dran zu bleiben. Also, der Film geht weiter, indem dann wirklich der Nachbarstyp, der halt auch da mit dabei ist, der wird dann angegriffen von der Ellie und dem wird ein Auge, ich würde fast sagen, ausgebissen. Also, ne, sie beißt ihm so ins Auge und Augapfel ist so raus und den spuckt sie dann aus.
Ja, die Ellie kommt ja dann nach dieser Mücken-Augen-Szene, greift dann die Beth an, sticht dann der Beth auch erstmal so eine mördermäßig große Glasscheibe mitten durch die Hand.
Ja, voll.
Und versteckt sich dann so in dem dunklen Flur, während die Familie auf der einen Seite steht und der Nachbar zu der anderen Seite dann reinkommt. Und dann fand ich es auch geil, wie die Ellie mit ihren Händen aus dem Dunklen dann raus zeigt und dann eben dieses Ene, Mene, Mu. Und dann kommt eben der Nachbar rein und
ist dran.
Ja. Stört die ganze Stimmung und muss dann dran glauben. Auge im Auge.
So ist es. Dann bricht wieder große Panik raus. Alle versuchen natürlich abzuhauen und zu fliehen. Die Familie haut dann, schließt sich dann hinter einer Tür ein und die Ellie ist draußen auf dem Gang. Und da gibt es dann richtig geile Szenen. Erstmal fand ich saugeil, wie man von innen sieht, wie sie die Tür zumachen. Und man hört halt von draußen, wie die Ellie gegen die Tür klopft. Und dann sieht man es von außen auch. Und von draußen klopft die Ellie nicht mit der Hand gegen die Tür, sondern die ganze Zeit mit ihrem Kopf. Was auch saugeil aussah, wie sie mit dem Kopf so die ganze Zeit gegen die Tür knallt. Ja. Und dann macht der Film auch was richtig Cooles, indem man wirklich eine längere Zeit mal den Film durch den Türspion sieht. Also sie.
Ja. Aber davor hat man eben die Szene, die wo ich jetzt vorhin meinte.
Die war nicht davor.
Die hätte ich jetzt nicht gebraucht, nachdem sie dem anderen das Auge rausbeißt.
Das Wegspucken, meinst du?
Dieses Wegspucken und den anderen in den Rachen spucken.
Ja.
Das ist ein bisschen so slapstick-mäßig gewesen, wo ich mir dachte, okay.
Ja, stimmt.
Dafür ist es danach so, dass von diesen Nachbarskindern oder von diesen Teenager anscheinend der kleinere Bruder auch noch beide Arme weggerissen bekommt und wird erstmal durch die Gegend gefeuert, wo ich mir dachte, okay, vor Kindern nimmt man auch keinen Halt, also dann gib ihn.
Ja, du hast recht, die Szene hätten wir wirklich nicht gebraucht. Ich habe die auch echt fast schon beim Schauen übersehen, habe mir gedacht, so okay, ja gut, war kurz witzig, brauche ich jetzt auch nicht, aber hast recht. Aber das ist richtig cool gemacht, wie man durch den Türspion, man sieht, wie sie durch den Türspion schauen und man sieht dann, was halt draußen auf dem Flur passiert oder zumindest den Teil, den man sehen kann, weil man immer mal wieder rechts oder links dann Dinge aus dem Bild verschwinden, aus dem Blickfeld des Türspions. Und das sieht richtig geil aus, wie eben dieser Junge, du hast es gerade gesagt, da irgendwie rennt, die Ellie auf einmal von rechts ins Bild kommt, hinterher rennt und der Junge dann quer durchs Bild wieder fliegt. Dann kommt noch der Nachbar mit der rauchende Nachbar mit der Schrotflinte. Der
ist ja, ich finde es erst geil, wie die Ellie wieder in die Mitte von dem Türspion läuft, schaut in den Türspion, dann batz, wird sie mal weggeschossen, aus dem Bild rausgeballert. Ja. Dann kommt der Raucher mit seiner
rauchende Colts.
und wird dann auch erstmal hier aus dem Weg geschafft und dann kommt sie wieder zurück und macht dasselbe einfach wieder.
Ja, das ist echt cool. Das sieht richtig cool aus, wenn man wirklich ganz lang diese Einstellung hat, wo man durch diesen Türspion praktisch sieht.
Und dann finde ich, ist es geil, dass der Film dann dieses bisschen Psychoterror dann auch noch bekommt, weil das ist dann schon manchmal so, ja, da drehst du schon ein bisschen am Rad, wenn die Ellie da vor dem Türspion steht und dann auch, wenn in der Wohnung was passiert und dann zeigen sie es wieder sie, wie sie so
durch den
Türspion
und so,
schaut und schaunt.
Wie sie durch den Türspion und schaunt.
Und nur schreit. Ja, war so schön.
Sieht cool aus. Der Danny packt dann aus, ne? Und sagt der Beth dann auch mal, hey, pass auf, ich muss dir was sagen, hier, das ist das Buch und ich habe wohl was damit zu tun und bin wohl schuld daran, dass das alles passiert ist. Aber was soll er machen, ne? Ja.
Davor geht die Bridget dann noch auf den Danny los.
Ja.
Was es zu ihm sagt, ich habe dir gesagt, du hättest es liegen lassen sollen oder zurückbringen. Und dann gehen sie sich da mal selber mal kurz an und dann geht die Beth dazwischen und sagt dann auch noch, ihr dürft euch niemals gegenseitig angehen, niemals. Ja. Und betont es nochmal. Ja. 5 Minuten später ist da wieder ihr das über den Haufen geschmissen. Da, ey, ja, da ist dann Royal Rumble.
Ja, bis einer weint. Ja, und was richtig geil auch ist, dass die Bridget nämlich dann so an sich selbst einen ziemlich tiefen Kratzer, Schnittwunde, was auch immer, an ihrer Backe entdeckt. Die sieht schon ein bisschen fies aus.
Das kommt aber vom Tätowieren.
Das kommt, ja. Und dann, ja, wie geil sieht denn das dann bitte aus, als die dann auf anfängt, aus den Nasenlöchern läuft das Blut wie aus dem Wasserhahn aus.
Ja, das ist, weil das die Mutter ja davor mit der Tattoo-Maschine dann mal auf ihre Tochter dann losgeht.
Boah, das ist so hart.
Und dann ist eben diese Szene, wo man dann die Tattoo-Maschine mit der Nadel ganz nah an dem Augapfel sieht. Davor ist es auch geil, dass diese Tattoo-Maschine die Ellie sich selber an die Schläfe hält und da mal reindrückt bis zu dem Griffstück schon fast, um quasi fast wie so Tinte aufzunehmen. Ey, und dann ja der Tochter ins Gesicht dann tätowiert mit Blut. Und da hat sie dann eben den Kratzer da an der Backe. Und der infiziert sich dann ganz schön schnell, weil, ja, glaube ich, die hat, glaube ich, keine Tetanusimpfung gehabt.
Das sieht wirklich geil aus, wie sie da steht und auf einmal das Blut, das dunkle Blut hinten Zeugs aus der Nase läuft, dann läuft einfach aus dem Mund, aus den Augen, läuft einfach überall schwarze Tintenblutmischungssache.
Ja, und da ist es geil, dass das Buch dann immer parallel die Seiten immer so aufschlägt.
Was gerade passiert.
Und dann so ein Bild eben zeigt, was dann jetzt kommen wird. Und es läuft ihr dann wirklich aus allen Öffnungen, läuft es dann raus.
Sieht so geil aus.
Aus den Augenhöhlen, aus der Nase. Vor allem, wie flott das denn auch
rauskommt. Ja, wie viel auch einfach. Das sieht so geil aus. Und wenn sie dann so spuckt, dann so Zeugs rausspuckt. Ja,
und dann spuckt sie irgendwie so Insekten oder Würmer oder sowas dann raus. Und ja.
So haben wir die Bridget auch dann schon ziemlich, ziemlich besessen. Also schon gar nicht mehr so cool.
Ja. Und da kommen dann eben immer diese parallelen Szenen, wo dann auch die Ellie dann eben vor der Tür dann hier den vollen Terror macht, so höllische Nachbarn mäßig. Und
die Bridget hat dann ja auch mal Hunger, ne? Und wenn man Hunger hat, dann isst man ja mal so gemütlich, zum Beispiel so ein Glas wäre so eine Option, wie sie genüsslich vom Glas abbeißt.
Und das ist eben dann ganz geil, weil die,
Beth. Weiß nicht, wen du meinst.
Die Beth und der Danny in der Zeit ja eben dieses Buch dann da mal durchgehen und dann ist so die Ellie vor der Tür und singt dann quasi irgendwelche Lieder und damit lockt sie die Cassie dann an. Und dann geht die Cassie eben zu dem Türspion dann hin, schaut dann auch durch und sagt dann auch, du siehst irgendwie, du siehst nicht so gut aus und ja, dann wird sie so ein bisschen überredet dazu, das wird alles wieder gut mit einer Umarmung von dir und macht auch die Tür auf und bla und dann öffnet halt die Cassie dann auch die Tür. Und dann grabt die Elise gleich und dann kommen eben die anderen beiden dazu, schaffen es dann auch, die Ellie nochmal rauszusperren und dann schickt eben die Beth und den Danny und die Cassie ins Zimmer und sagt dann eben, die sollen da bleiben und dann hört man nur so ein bisschen ein Gebumber, sagt man bei uns, aus der Küche. Und da sitzt dann die Bridget oben neben dem Toaster und isst Glas.
Und isst gemütlich Glas und Glas ist so die Sache, ne?
Und das ist geil, was er dann sagt, so, dass sie keine so kleinen Tierchen in ihrem Bäuchlein mag. Ja. Und während sie genüsslich von einem Weinglas abbeißt und die Scherben runterschluckt und dann sieht man mal so schön den Hals, wie sie beim Schlucken schon so eine Glasscherbe mal durchbohrt. Boah, das ist so geil, ja, das sah schon ziemlich, ziemlich eklig aus. Und dann geht die Bridget dann eben auf die Beth los. Und
Beth los? Bridget geht auf die Beth los.
Und dann gibt es so einen kleinen Fight in der Küche und dann kam eben auch dieser Käsehobel.
Oh, das sah, da musste ich echt mal
wo
kurz...
Wo ich mir auch die ganze Zeit immer dachte, weil ich wusste ja, das gab es ja im Kino, dann irgendwie gab es ja so eine kleine Reibe damit dazu. Ja. Die Bridget und die Beth, die haben da jetzt auch so eine kleine Reiberei in der Küche.
Mhm. Gutes Wortspiel.
Dann, ja, zückt die Bridget in diese Reibe und reibt erstmal ein richtig fettes Stück Wade weg.
Oh, das war so, das tat und so weh beim Zuschauen.
Jetzt mit dem Ellbogen angreifen.
Oh, so richtig schön über die Wade gezogen, so eine Käsereibe. Oh, dann das Stück, so richtige Fetzen Fleisch weggerieben. Oh, und total
ekelhaft. Ich muss sagen, ich hatte die Woche, also nach dem Sonntag, als ich vom Baseball heimkam, habe ich mir schon gedacht, so irgendwie hast du im Gefühl, da schreit irgendwas nach einem Krampf. Und kennst du das, wenn du mitten in der Nacht von einem Wadenkrampf in die Hölle geschickt wirst?
Das ist das Schlimmste, was es gibt. Man hat doch kurz das Gefühl, dass man stirbt, oder?
So ein Wadenkrampf ist doch schlimmer wie jede Prüfung, die dir der Pinhead stellt.
Ja.
Und du denkst dir einfach, fuck, Alter, so, das sind die größten Schmerzen, die man haben kann.
Ja.
Das ist wirklich so, wenn man dann auch nicht weiß, was soll ich jetzt machen?
Halt. Wenn man gar nichts
machen
kann.
Du bist einfach nur wach und du musst einfach nur reagieren und du greifst dann dein Bein so ab dem Knie und versuchst es ganz fest abzudrücken und denkst dir, das muss aufhören und du beißt dann schon in so ein Stück Kopfkissen rein und musst es einfach nur aushalten.
Was versucht so gerade wie möglich zu ziehen und so stark wie möglich durchzustrecken. Ja.
Und man presst sich in diese Matratze rein und denkt sich, ich muss unterm Bett wieder rauskommen. Und dann, wenn es immer heißt, ja, man muss dann aufstehen und draufsteigen. Und man kann nicht mal aufstehen, weil man sich einfach nur denkt, ich will einfach nur sterben.
Weil man sich einfach nur denkt, wenn ich jetzt eine Säge hätte, würde ich mir das Bein absägen, weil das weniger wehtun würde.
Und wenn es dann noch so gefühlt einer halben Stunde Todeskampf ums nackte Überleben dann aufhört und du völlig schweißgebadet bist, dann hast einfach Angst, weiter zu schlafen.
Und
so, du hast Angst, als wäre der schwarze Mann im Zimmer und du denkst dir, wenn ich jetzt einschlafe, dann holt er mich halt.
Wenn sich's langsam anbahnt, das ist am schlimmsten so Krampf, wenn man sieht, oh nein, ich krieg ja Krampf, scheiße.
Ja, wenn man so ganz knapp noch umgehen kann und denkt sich, das gehen wir nochmal gut und zack ist er da.
Ja, das ist
so ungefähr, glaube ich, hat sich die Beth mit der Reibe gefühlt, aber nur fast, glaube ich.
Die Bridget geht nämlich danach dann auch noch auf den Danny und die Cassie los und wird dann aber... Ach, das ist dann auch die geile Szene, wo dann die Cassie, wenn sie dann so auf die Cassie losgehen will, und dann sieht man nur, wie die Bridget diese Puppe, von der wir vorhin gesprochen haben, also die an diesem Holzstab ist, die hat die Cassie nämlich geradewegs in ihr Gesicht ausgestreckt und die Bridget wirklich durch den Mund, dass es im Hinterkopf wieder rauskommt, steckt ihr dieses Holzstück quer durch den Kopf. Und was dann aber noch fast geiler aussieht, ist, wie sie das langsam wieder rauszieht.
Ja.
Ah, das sieht richtig geil aus. Und dann auch mal kurz umfällt und erstmal außer Gefecht ist, für eine kurze Zeit zumindest.
Ja. Und dann hat man jetzt mal nochmal so einen Moment der Ruhe und die Beth sagt dann sofort, sie will die Platte hören und sagt dann auch eben, es muss ja irgendwas auf der Platte.
Leg sie auf, die Rancid, komm ey, Song 3, leg sie auf.
Ja. Und da muss ja irgendwas drauf sein, zu dem man tanzen kann. Und sie will wissen, wie man das Ganze besiegen kann. Und dann fand ich es eigentlich auch ganz cool, dass diesmal ist es so, da wird ja dann aufgezählt, verbrennen hilft nicht.
Ja.
Also was bei den anderen, bei dem Evil Dead 2013 dann noch geholfen hat, hilft jetzt nimmer. Zerstückeln hilft auch nicht, vergraben hilft nicht, sondern das Einzige, was halt hilft, ist einfach nur fliehen. Und das ist eigentlich, fand ich eigentlich schon ganz geil. Und während die Beth dann die Platte dann hört.
Mit Kopfhörer, darf man nicht vergessen.
Mit Kopfhörer, ja. Kommt quasi die Bridget nochmal eben zu sich, nachdem sie eigentlich auch gefesselt war, und geht dann den Danny an. Und da wird es dann auch richtig geil, weil ich dachte mir dann schon irgendwann in dem Film, ob die dann noch versuchen, irgendwie noch brutaler zu werden, weil das ist ja so, Evil Dead 2013 war ja schon geil brutal. Ja, also ist nicht so, nicht nur so stumpf brutal, sondern waren so geile Szenen dabei, wie Spritze ins Auge oder...
Boah, diese Nagelpistole, boah.
Ja, und was ich bei dem Evil Dead 2013 auch geil fand, als sie im Keller aus dem Dunkeln da rauskommt und die mit dem Teppichmesser bedroht und das Böse dann da einfach nur das Teppichmesser nimmt und mit der Zunge so hingeht, dass die Zunge gespalten wird und das die Klinge so ablenkt, da habe ich mir gedacht, da kommt da jetzt noch was oder machen die es ein bisschen softer, weil der Film ja allgemein schon ein bisschen mehr auf dieses Besessene zielt, finde ich fast ein bisschen fast schon so ein Exorzisten-Touch dann bekommen. Und ja, also diese Fight mit dem Danny und der Bridget dann da auch mal in der Küche.
Boah, das ist dann schon mit seinem Oberarm.
Ja, weil da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet, dass die das Messer dann da nimmt und ich dachte halt, jetzt wird halt mal irgendwo reingeschoben vielleicht oder die Klinge wieder so ganz langsam rein, aber nix da, bam, in den Oberarm, durch den Oberarm, durch.
Und wie die dann, den kotzt ihn da dann auch mit literweise Blut übers Gesicht einfach. Was auch so geil aussieht. Weißt du, was auch eine geile Szene war, wo ich mir kurz gedacht habe, so die Szene, als die Ellie draußen, die sieht man ja immer wieder, du hast ja vorhin auch gesagt, sieht man die ja immer wieder draußen im Gang. Und dann gibt es eine Szene, da ist die draußen im Gang und dann hört man eine Katze maunzen. Und man sieht dann, oder die Kamera geht dann auf so einen Lüftungsschacht, wo die Katze eben drin rumstreunert. Und dann sieht man, wie die Ellie zu dem Lüftungsschacht hochschaut und grinst. Und dann habe ich mir doch nur gedacht, ey, wenn du die Katze nicht in Ruhe, ey, das geht echt so weit, lass die Katze in Ruhe.
Weil Katzen haben keinen was gemacht. Also.
Nee, die sah so süß aus. Und dann habe ich mir gedacht, ey, lass die bloß in Ruhe. Wehe, da ist eine Katzenmordszene dabei. Ist es aber nicht, also kann ich euch schon mal spoilern. Aber der Lüftungsschacht wird nochmal Thema. Das ist, was ich damit sage.
Genau, und das ist ja die Katze von dem rauchenden Nachbarn. Der sagt ja auch, die Geister da mögen rum.
Ja.
Und so weiß dann eben auch die Ellie, dass er dann eben durch den Lüftungsschacht dann eben zu der Beth dann auch wieder reinkommt. Und das macht sie dann auch. Und da ist es dann ja eben ganz geil, wenn die oben durch den Schacht da klettert und modsmäßig Lärm macht, wenn die zwei Kids dann dem Ding nachlaufen und die Bridget dann hinter ihnen auch gleich kommt. Ne?
Ja, ja. Die Beth hört halt nichts davon, weil die hört halt über Kopfhörer, ist die halt so vertieft in diese Rancid-Platte, ich meine in diese andere Platte, die sie hört, weil da halt das echt interessant ist, was da gesprochen wird, wenn der Typ da so wirklich sagt, ey, egal was ich mache, die kommen immer wieder und selbst wenn du es jetzt erstückelst, das letzte Stück jagt dich trotzdem noch dein, so. Also das ist ziemlich cool, weil die da so vertieft ist, dass die das gar nicht hören könnte, selbst wenn sie ein bisschen aufpassen würde, dass da die Ellie sich durch den Lüftungsschacht durch den Lüftungsschacht schleicht, wollte ich sagen. Und da so ein bisschen Mission Impossible-mäßig da langsam über den Boden sich manövriert.
Ja, so ein bisschen Spider-Man-mäßig an der Wand dann krabbeln kann.
Ja, das wollte ich ja nicht sagen. Mission Impossible-mäßig, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das wieder gesagt hat.
Ja, und dann ist die Ellie in der Wohnung. Die Bridget hat in der Zeit ja den Danny dann schon eigentlich, ja, gekillt. Ja. Also mit einem fetten Stich durch den Oberarm, wo ich mir echt gedacht habe, das muss so saumäßig wehtun. Also, und dann kriegt er auch noch das Messer in die Brust und wir sprechen hier von keinem kleinen Messer, also größer geht's fast gar nicht.
Das war so ein richtiges Michael Myers Messer eigentlich.
Ja, Trevor Schnurrmaus Messer. Ja, dann ist nochmal so eine Szene, wo dann eben die Ellie dann auf die Beth wieder losgeht und dann auch merkt, dass die Beth ja schwanger ist, weil sie dann das Kind im Bauch quasi erschnüffelt und dann ihre Seelen halt eben holen will. Und die Cassie liegt dann unter dem Sofa, wo auch diese Schere liegt und schiebt dann die Schere noch rüber zur Beth und die haut ihrer Schwester dann die Schere erstmal voll durch die Nase bis hoch in den Kopf.
Was auch saugeil aussieht, was auch geil ist, was sie dann sagt noch zuvor: Ellie wartet in der Hölle auf dich und dein ungeborenes Bastard-Baby. Dass die Besessenen immer so eine Wortwahl haben. Ich weiß nicht, was da los ist.
Das muss ich schon sagen, das ist geil, ganz geil. Oh, was auch noch geil ist, das war aber schon viel früher, als die dann alle merken, die Ellie ist besessen oder irgendwas stimmt jetzt wirklich nicht, weil diese Eierszene mit dem Kochen, da kann man ja noch sagen, okay, vielleicht hat sie ja nur einen Vollsuff.
Eier, wir brauchen Eier.
Aber als sie sich dann in die Badewanne legen und dieser Körper dann darauf reagiert und wie die Augen dann nach oben schiebt, das Weiße von den Augen zu sehen, ist schon
das Schoder.
Ihr wisst schon.
Sieht auch geil aus. So,
die Ellie dann an die Decke springt und erstmal Vollgas schreit. Das ist
richtig
auch
cool aus, das stimmt.
Auf jeden Fall, die Ellie hat die Schere in der Nase.
Also auch erstmal außer Gefecht, mal für kurze Zeit.
Ja.
Und in der Zeit wollen. Das
ist der anstrengende Podcast für die Leute, ne? Falls das überhaupt noch jemand.
Falls noch jemand live dabei ist. Ja. Übrigens, vielleicht mal so ein kleiner Funfact nebenbei: Dieser Evil Dead ist der finanziell erfolgreichste Evil Dead-Film, den es bis jetzt gegeben hat. Nur so nebenbei. Das war's schon. So, nur dass alle wieder wach sind und sich denken: Hey, da erfährt man auch irgendwas Wichtiges bei dem Podcast. Und jetzt wieder weiter mit dem Blödsinn. Also, in der letzten Viertelstunde geht es dann im Prinzip darum, dass die Ellie ist jetzt gerade erstmal mit der Schere kurz außer Gefecht. Deswegen wollen die Beth und die Cassie fliehen. Sie sagt, hey, ich krieg dich hier raus, wir fliehen, das haut hin, das schaffe ich. Ich beschütze dich.
Koste es, was es wolle.
Ganz genau.
5 Euro.
Und so gehen sie raus in den Gang, der auch übrigens ultra geil aussieht. Also von der Ausleuchtung her und dieser Art und Weise, wie das da schon wieder gefilmt ist, das sieht alles fantastisch aus. Und dann spielen sich die nächsten Szenen in diesem Gang ab, weil da wollen die beiden eben fliehen. Und plötzlich taucht aber auch wieder diese Ellie auf. Ne? Die kommt dann fast wie angeflogen, kann man fast sagen. Und die Beth hat ja schon das Gewehr aus den toten Händen des rauchenden Mannes gerissen, um dort irgendwie halt die Tür aufzuschießen, um da irgendwie die Feuertreppe oder was auch immer runterzugehen.
Und da fand ich's geil, dass sie eigentlich schon anlegt auf das Schloss, um das wegzuschießen und dann die Ellie kommt und dann hier dieses Bibidi-Babidi-Bu sagt oder was er da auch immer sagt. und sofort
schießt,
weil die Beth eben wahrscheinlich so erschrickt, einfach schießt und dann erst Fragen stellt und schießt der Ellie dann erstmal volle Kanone das Bein weg.
Das sah echt auch geil. Also wirklich das ganze Bein einfach weggeschossen.
Muss ich ein bisschen an Ritter der Kokosnuss denken, als dem Ritter alles abhackt. Ja.
Und der trotzdem den nicht vorbeilassen will. Komm, ich kann immer noch kämpfen.
Wir brauchen was schwimmt. Scheiße.
Ja, das sieht geil aus und es geht dann noch weiter, weil sie schießt dann nämlich irgendwie nochmal drauf und schießt ihr dann noch einen Arm weg. Das sieht wirklich cool, total geil aus.
Weil der rauchende Nachbar dann auch besessen ist und zu sich kommt und sie grabbt am Bein und dann sagt eben, dass es seine Flinte ist. Ja. Dann kriegt er erstmal ordentlich einen in die Fresse. aber richtig, richtig dolle. Und dann...
werden alle Toten vor allem auch wieder lebendig, ne? Also auch die Kids, die dann draußen sind, alle bekommen diese besessenen Augen und werden lebendig und wollen
Blut. Das fand ich eben geil, weil das ist auch ein bisschen so Evil Dead Rise mäßig so, jetzt steht aber das Böse richtig auf.
Obwohl sie Eier gemacht hat und kein Reis, aber ja, mal.
Ja, die Engländer.
Hey, Waschmaschinen under the pullover. So.
Also jeder, der jetzt noch dran ist, ist echt mutig. Alter.
Jeder, der Respekt, wer jetzt noch zuhört.
Ja. Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem frust.
Ja, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie, wie kriegen wir den Podcast zu Ende? Also pass auf. Pass mal auf jetzt, wie es weitergeht. Du hast
ich spring jetzt mal auf diesen Scheiß und dann erzähle ich euch mal was. Wichser.
Die Kids und alle, die in diesem Gang tot liegen, werden wieder lebendig und rufen alle, ihr werdet am Morgen alle tot sein. Am Morgen alle tot sein, ihr werdet alle tot sein, was ziemlich cool ist, weil das alle so Gang-Vocals, Gang-Vocals-mäßig dann alle rufen. Wäre cool, wenn dann alle so rufen, alle tot sein, alle tot sein. Und das wäre dann der Moment, wo dann, keine Ahnung, die Gitarre einsetzen könnte. Ja, ist egal. Wäre ein cooles Intro, wenn das alle rufen, aber... Was auf jeden Fall dann passiert ist, sie gehen in den Fahrstuhl, sie fliehen in den Fahrstuhl, der allerdings dann, und auch das sieht mega aus, voller Blut läuft. Also er läuft wirklich, wie wenn er voller Wasser laufen würde, nur dass es nicht Wasser ist, sondern Blut. Und zwar so viel, dass sie auch am Ende wirklich untertauchen müssen. Also der Fahrstuhl fährt und sie tauchen oder sie sind unter Wasser, weil der ganze Fahrstuhl bis oben hin mit Blut gefüllt ist. Und wenn der Fahrstuhl dann wieder im nächsten Flur, in dem er halt anhält, ankommt und das Tor aufgeht, die Tür aufgeht,
es ist dann, schwappt. Es ist ja dann so, dass die versuchen raus. Ja dann einfach nur, wir müssen jetzt hier raus, auch wenn das echt eine unsichere Geschichte da ist mit dem Fahrstuhl.
Ja.
Aber no risk, no fun, das ist mein Motto.
Ja.
Versucht halt die Beth dann eben alle Knöpfe zu drücken, vielleicht geht ihr irgendeiner, weil das ist immer so, einer geht nicht, dann drücke ich einfach alles.
Ja, mit der Handfläche einmal quer drauf und dann.
Ja, das ist so, wie wenn man mit der Controller hängt und man drückt dann so X, Viereck, Dreieck und Kreis gleichzeitig einfach in der Mitte mal mit einem fetten Daumen so.
Und drückt dann alle Tasten super schnell nochmal, ganz oft.
Ja, alle drücken, vielleicht passiert irgendwas.
Ja.
Und in der Zwischenzeit ist dann so, die ganzen Toten, die verknoten sich dann ineinander. Also es klingt jetzt echt komisch, aber es ist tatsächlich so. Also die transformieren sich dann da zu so einem
zu einem Ding, ne? Zu einem Ding aus einer anderen Welt, kann man fast sagen.
Ja, und krabbelt dann nochmal über den Lüftungsschacht auf den Fahrstuhl obendrauf und Fahrstuhl gefüllt mit eine Menge Blut, zwei Personen, und dem Ding obendrauf überschreitet halt einfach das Maximalgewicht und
so ist
dann
es.
Geracht der Fahrstuhl eben dann hinunter und als der unten ankommt, platzt er dann quasi auf und alles schwemmt da raus. Und ich habe mir aber gedacht, als der Fahrstuhl voller Blut läuft, da ist mir das erste Mal bewusst geworden, hey fuck, da ist ein kleines Mädel jetzt in dem Film mit drinnen, die ja wirklich, keine Ahnung, nicht alt ist, schon, da mutet man so einem Kind schon was zu, ne, so einen Film
das
zu
drehen. Das denke ich mir immer, wenn Kinder irgendwo mitspielen. Und vor allem die ist halt auch einfach von oben bis unten Blut verschmiert dann, ne? Oder halt ja, die ganze
und
vor allem, Zeit.
Die soll da Szenen spielen, wo ihr eigener Bruder dann da irgendwie grausam abgestochen wird und die Mutter irgendwie Gliedmaßen weggeschossen bekommt und soll dann auch noch in einem Fahrstuhl vor der Blut, was das, wie überredet man die Eltern überhaupt dazu? So, ey, kann dein Kind das spielen?
Ich kann das sagen, wie man die überredet, indem man die Scheine rüberwachsen lässt. Wenn da noch mehr Kunstblut, wie viel Scheine kosten das extra? Ich weiß, ja, hast absolut recht, aber das sieht so geil aus, wie dieser Fahrstuhl aufplatzt und dieser Blutschwall daraus schwappt und wie, das sieht einfach wie so eine Flut rausspült.
Okay, der Evil Dead Rise will auf jeden Fall nicht als der Film dastehen, der vom Gas gegangen ist und wo man dann sagt, der 2013er, der ist aber, der legt dazu und da kann der nicht mithalten. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, jetzt kommt es richtig dicke und dann ist ja so viel Blut da erstmal. Also da wäre es dann auch irgendwann mal wieder sinnvoll, danach zu forschen, ob das wirklich jetzt der Film ist mit dem meisten Blut.
Ich habe es tatsächlich gelesen, aber ich habe es vergessen und will jetzt nichts Falsches sagen, wie viel Liter Kunstblut das sie verwendet haben. Ich will es leider nicht sagen jetzt.
Weil der 2013er, der hat ja schon ordentlich
der hat Gas geballert. Gegeben, ja.
Ich glaube, der war auch, war der mehr wie Braindead?
Ich weiß es nicht mehr. Wir haben es in einem Podcast schon mal erwähnt, aber ich habe es vergessen, wenn ich ehrlich bin. Weiß es nicht mehr.
Müsst das halt nochmal anhören.
Alles ja, müsst ihr alle Podcast-Folgen von vorne nochmal anhören. Nee, da beim 2013er regnet es ja am Ende richtig Blut. Also da gibt es wirklich Zahlen, wie viel Kunstblut da verregnet wurde, aber ich weiß es jetzt nicht mehr.
Ja. Und dann ist es so, was dann mal ganz cool war, ist, die steigen ins Auto ein.
Erstmal gibt es noch einen Witz von der Cassie, als sie dann, nachdem sie rausgeschwimmt werden, die Beth anschaut und sagt einfach nur, bin ich jetzt tot? Und die sagt, nein.
Ja.
Sehr witzig.
Und dann steigen sie in das Auto ein und es ist endlich mal so in einem Horrorfilm, man steigt in das Auto ein, Zündschlüssel, treten, das Auto springt an und kann fahren. Weißt du, da ist nicht noch dieses Spring an und
wo ist der Schlüssel und bla, ja.
Ja. Ja, und dann versuchen sie dann eben aus der Tiefgarage dann rauszukommen, fahren sich aber dann fest und ja, und dann kommt schon dieses Knäuel dann angelaufen und dann geht nochmal so ein kleines Versteckspiel los. In der
Verschmelzung aus Mutter und Kindern, kann man fast sagen, ist ja das, ne?
Ja. Dafür stehe ich mit meinem
Namen. Mit mehreren Köpfen und ganz vielen Armen und Beinen. Ein seltsames, fleischiges irgendwas. Sieht aber auch richtig cool aus. Und natürlich muss man auch, beginnt ja dann so ein kleines Versteckspiel, du hast es gerade schon gesagt. Und was nicht fehlen darf, ist eine Kettensäge und ein, ich nenne ihn mal Zerhackstückler, der dann noch angeschmissen wird.
Und da ist es dann ganz geil, weil da ist es dann auch so, Es hieß ja wirklich, verbrennen geht nicht, was sie ja auch in dem Film mal kurz machen, weil der Danny zündet ja auch die Bridget mal an. Funktioniert nicht. Gliedmaßen weg, die werden hier weggeschossen, funktioniert ja auch nicht. Diese völlige Vernichtung funktioniert auch nicht, wie man ja dann sieht. Aber dann ist es ganz geil, weil dieser Nachbar hat ja, der rauchende Nachbar, der hat ja dann da seinen Truck und da hat er ja Werkzeug drinnen, eben die Kettensäge. Es ist dann so, dass die dann versuchen, da zu fliehen. Dieses Tor geht aber dann schon runter von der Tiefgarage. Und da wollen sie sich dann in Matula-Manier mal unten drunter rollen, wie bei einem Fall für zwei.
Ja.
Die Cassie schafft es nicht, sondern die wird zurückgezogen. Und wenn die Beth ein bisschen einen Verstand gehabt hätte, dann hätte sie gesagt, ey, sorry, ich habe gemacht, was ich konnte, aber ciao.
Ich habe es versucht, also ich bin weg.
Ja, Cassie, du bist eh nicht mein Kind.
Ja.
Lebe wohl.
Aber die Cassie fand ich cool, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Nee, aber ich muss wirklich sagen, die war wirklich witzig. Die war, ich dachte nicht, dass ich die so witzig finde, aber ich fand die wirklich lustig. Fand ich cool und lustig.
Ja, und die Beth geht dann zurück, und versucht natürlich, die Cassie zu befreien. Und die ist dann hinten in so einem Anhänger mal drinnen, wird dann von dem Ding mit der Kettensäge bedroht, was auch nochmal krass ist für so ein kleines Mädel.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Dass man hier sagt, so, spiel jetzt mal so, als hättest du Angst. Wir halten dir die Kettensäge nur ganz, ganz, ganz knapp ans Gesicht hin und geben mal Vollgas, auch wenn es wahrscheinlich keine echte war. Aber
also wurscht, ja.
Alter, das ist ein scheiß Kind, Alter. Ja. Ja, schön krass. Und die Beth steht dann hinten hinter dem Anhänger und zieht dann mal die Aufmerksamkeit auf sich. Was dann ganz geil ist, dass das Ding einfach die Kettensäge rausschmeißt. Noch ihr.
Das habe ich mir auch gedacht, so der erste Moment, so hey, ich habe eine Knarre, jetzt ist vorbei und auf einmal fliegt die Kettensäge in ihre Richtung.
Ja.
Das ist ziemlich cool, ja. Ja, und so haben wir dann das Ende, den Endkampf, in dem die Beth sich die Kettensäge schnappt. Das Ding ist eh schon ziemlich nah an diesem Zerhackstückler dran. Und die Beth...
Da fliegt erst fast mal die Beth rein, weil dieses Teil zieht dann die Beth dann so entgegen von dem Zahak-Stückler und ja, fast landet sie da drin, wenn ihr Partner in Crime, die Cassie, nicht einfach da den Hebel mal umlegt,
ja, stimmt, ja,
und das Ding ausschaltet. Und dann siehst du oben schon diesen Auslass von dem Zahak-Stückler, wie er sich dann dreht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh, der schreit nach einem Blutregen.
Ja.
Und da haben sie es dann eben auch gekonterweise eingebaut, dass es hier dann auch Blut regnet.
Weil die Cassie dann Gas gibt mit der Kettensäge. Nicht die Cassie. Die Cassie macht den Zahak-Stückler an aufs Kommando von der Beth. Und die Beth haut mit ihrer Kettensäge, gibt sie alles und haut da voll rein in das Ding aus einer anderen Welt. Und ja, stößt es, drückt es sozusagen mit dadurch in den Zahak-Stückler, sodass...
Und dann habe ich mir echt gedacht...
Es Blut regnet.
Jetzt ist ja dann schon, zu dem Zeitpunkt ist ja schon wirklich blutig.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, okay, wir wissen es, ihr könnt mithalten, auf jeden Fall mit dem von 2013, aber dann kommt ja auch noch, dass diese Kettensäge auch wirklich noch in die Schädeldecke
von oben
gestoßen wird. Ja. Und da erstmal gefühlt 5 Minuten drin rumbohrt und alles auseinanderlegt und du siehst, wie es die anderen hier schon reinzieht und einfach ins Nirvana bläst und ja, da wird dann wirklich alles nochmal...
Alles rausgeholt,
ja. Ja.
Bis der Kopf dann wirklich auch noch im Zahak-Stückler landet, der dann auch noch ein paar Worte spricht, so ungefähr, aber dann ist wirklich, dann ist es echt das Ende für die Ellie, ne? Muss man wirklich sagen.
Ja, ja. Und die Beth und die Cassie denken sich dann, okay, wir haben die Scheiße überlebt, wir gehen jetzt einfach.
Ja, wir hauen ab.
Wo ich mir auch manchmal denke, kann man da jetzt einfach so gehen oder muss man...
Oder muss man dann noch jemanden umlegen?
Nee, muss man da jetzt die Polizei, oder muss man irgendjemandem Bescheid geben, so ey, wir sind jetzt mal gegangen, aber da
ist was,
schaut es jetzt ein bisschen aus.
Ja, ich weiß es nicht, habe ich mir auch gedacht. Der Film ist...
Auf jeden Fall.
Ja, heraus.
Da ist es dann soweit. Alles ist zerhäckselt, zerrissen und zerbissen.
Ja.
Und dann sieht man eine andere Etage in diesem Haus, in der es ganz normal aussieht, wo der Fahrstuhl auch ganz normal funktioniert. Mhm. Und da kommt dann eben eine Frau runtergefahren mit dem Fahrstuhl und geht in die Tiefgarage und macht dann noch so einen FaceTime-Anruf mit ihrer Freundin. Und dann sieht man, das sind die beiden Mädels von... Vom Anfang vom Film.
Nennen sie ruhig Chaz und Theresa.
Chaz und Theresa.
Die beiden,
ich wusste die Namen nicht, aber danke, Harry, fahr doch schon mal den
Wagen. Sehr gerne. Ja, die sieht man und dann denkt man sich auch, alles klar, das ist wohl der Tag, bevor das alles dann dort an dem schönen See passiert ist, wo sie sich da auf den Weg gemacht haben. Und man sieht, wie sie in der Tiefgarage durch die Gegend läuft. Er stellt dann irgendwie fest, ey, Moment, was ist denn hier passiert? Nachdem sie es zwar erstmal nicht checkt, weil sie jetzt so in ihr Handy vertieft ist und in ihr eigenes Gesicht. Aber sie checkt dann doch, dass da irgendwie was los ist und stellt dann fest, ey Scheiße, was ist denn hier passiert? Ja. Und dann?
Ja, überall Blut.
Dann kommt das Böse und
greift sie von allen Seiten an. Und das fand ich ganz geil, weil bitte, wie er es schon für auf Platte
ja
gesagt hat, es hilft nichts gegen das Ding.
Nein, nichts.
So ist es. Nichts, aber davon ganz schön viel.
Und somit haben wir jetzt auch verstanden, was eigentlich der Anfang des Films sollte. Nämlich ist es einfach hier so der kleine Fake, dass alle denken, hey, das ist doch hier am See und eine Hütte und Steg. Nein, ist es nicht. Das spielt in der Stadt. Aber wir wissen jetzt trotzdem, was da passiert ist.
Und ziemlich gekonnt auch gemacht in einem Film, dass man jetzt schon sich denkt, wir schreiben nochmal nach einer Fortsetzung. Ja.
Ich sag da mal Fazit ganz schnell und direkt. Geiler Film. Kurz, was ich absolut positiv finde. Also schöner 90 Minuten.
Eh kurz.
Ne? kurz. Ne, Jonas. Ach so, ich dachte, du heißt eh kurz. Schönes Bild, schöner Look, hübsche Effekte, blutiges Finale. Für mich alles richtig gemacht. Evil Dead Rise. Hier und da vielleicht die eine oder andere Szene hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber Evil Dead Rise, sehenswerter Evil Dead.
Ja, es macht den Film jetzt nicht kaputt, diese Augenszene. Nee. Das ist Ja, ich fand, der ist durch die Bank von Anfang bis Ende wirklich stark. Gerade dieser Durchdreh-Verrückt-Macht-Terror-Effekt, finde ich, zieht da ganz gut. Ich finde auch, dass diese Ellie, also die Mutter von denen, dass sie das wahnsinnig gut spielt, dieses ganze Besessene, diese Mimik und Gestik, wie sie da das macht, fand ich sehr, sehr geil. Sieht natürlich überragend aus, ist auch wirklich brutal, was ich schon Angst hatte davor, aber da wird man echt mit einem richtigen blutigen Feuerwerk belohnt und es war irgendwie mal wieder geil, so ein richtiges Massaker da zu sehen.
Ein richtig schöner Splatterfilm oder Splatterfilm, ja. Aber so ein richtig schöner, geiler, blutiger Horrorfilm mal wieder zu sehen.
Ja, Horrorfilm mit Splatter und allem. Da ist alles mit drinnen, was es braucht. Und das Geilste ist, dass dieses ganze Evil Dead Franchise dadurch nur noch besser geworden ist.
Ja. Jetzt habe ich nur eine Preisfrage.
Und 2023 steht jetzt wirklich schon mal gut da in Sachen Horrorfilme. Ne? Hellraiser, ja. Evil Dead, das war schon.
Ja, ey, stark. Jetzt habe ich noch tatsächlich eine Frage an dich. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Findest du jetzt den Evil Dead von 2013 besser oder den Evil Dead Rise besser?
Kann man nicht miteinander vergleichen.
Ey, es ist eine Frage, antworte mit. Ja, es sind zwei verschiedene Filme, welchen?
Gleich gut.
Okay.
Ah, ne, obwohl, aktuell ist noch so, der 2013 ist schon nochmal, so ein eigenes Ding, aber ich würde da wirklich keinen irgendwie bevorzugen. Ich finde sie beide richtig
stark. Diplomatische Antwort. Und ey, mit der diplomatischen Antwort können wir ja auch einfach den Podcast langsam in Richtung Ende.
Stell doch mir denn nur so eine Frage, sondern sag doch du auch mal, was du davon
hast. Ja, ich fand den jetzt wirklich geil, aber ich finde den Evil Dead von 2013 noch so einen kleinen Ticken besser irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also, der ist wirklich gut, der Evil Dead Rise. Ich fand den wirklich gut, unterhaltsam und geil blutig. Aber jetzt immer wieder, wenn ich an den von 2013 denke, der hat wirklich auch echt geile Szenen. Und den finde ich noch, Ticken besser.
Was ich bei dem 2013 schon mal ganz geil finde, ich meine, das machen sie jetzt auch bei dem jetzigen, aber am Ende, das holt mich immer wieder ab, wenn das bei dem 2013 am Ende dieses riesige, fette Evil Dead dann dasteht mit diesem Ton, dieses Bram.
Ja. Ja. Wie? Kannst du es nochmal machen?
Bram.
Ah, ja. Okay.
Mhm. Ja.
Aber hey, nichtsdestotrotz geiler Film.
Trotz desto nichts,
geiler Film. Dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr immer noch zuhört, dann wirklich vielen Dank dafür. Ja. Und ihr beweist auf jeden Fall gutes Durchhaltevermögen.
Ja.
Nächste Folge wird vielleicht ein bisschen kürzer. Wissen wir noch nicht. Vielleicht auch nicht.
Ja.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sonntag wie immer zu einer neuen Folge.
Ja. Hey, wir ziehen es echt jede Woche durch, ne?
Ja. Wie gesagt, nochmal Dankeschön. Gerne bewerten, positiv bewerten, 5-Sterne-Bewertung, Kommentare, ihr kennt den ganzen Scheiß. Machen, wäre cool. Und dann würde ich mich verabschieden.
Dagi.
Weil wir müssen jetzt noch Age of Empires anschmeißen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Ja, und tschüss. Hört euch endlich jetzt mal Renzer an.
Ja, hört euch an.
Wahnsinn.
Tschüss.
Time Bomb.
Ein Artkante.
Tschüss. See you in a bit.
Let's go.
Tschüss. Leg du auf. Wie geht denn das?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.